Moin! Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Preaks for City, der Podcast. Jetzt, wo ich hier sitze und die zweite Folge aufnehme, ist die erste Folge schon online und ich habe schon einiges an Feedback dafür bekommen. Das freut mich tatsächlich sehr. Vielen, vielen Dank. Das ist auch nochmal so eine kleine Bestätigung dafür, dass das, was ich hier mache, vielleicht gar nicht so absurd ist. Für die heutige zweite Folge habe ich mir ein Thema rausgesucht, das ich vor gut anderthalb Jahren recherchiert habe. Und das gibt einen Einblick in die 40er bis 80er Jahre fast schon und zeigt, dass es damals schon mehr Klemmbausteinsysteme gab als nur das von Lego. Und das ist ja ganz spannend vor dem Hintergrund, dass es heute immer mehr Mitbewerber gibt, die eigene Systeme haben bzw. kompatible Systeme haben, aber eigene Sets haben. Die Geschichte, um die es heute geht, handelt von den Klemmbausteinen der Firma IDEMA bzw. den IDEMA-Baustein. Die Geschichte beginnt im Januar 2024. Da hat eine Freundin von mir ein Haus gekauft, das war noch komplett voll und musste entsprechend erstmal ausgeräumt werden. Und bei dieser Ausräumaktion, da sind zwei Kisten aufgetaucht. Ein Schuhkarton voll mit alten Lego-Sets aus den 60er und 70er Jahren, fast schon Sammlerstücke so ein bisschen, das war total cool. Und eine kleine Plastikkiste, die so ein bisschen an eine Pralinenkiste erinnert hat eigentlich. Und da drin waren kleine bunte Steine, die aber keiner irgendwie als irgendwas erkannt hat. Es war vollkommen unklar, um was es da eigentlich geht. Es war aber auch ein Flyer da drin und da stand eben IDEMA drauf. Und als das bei mir gelandet ist, das war dann der Beginn einer ganz spannenden Recherche. Wenn man nach IDEMA googelt, dann kommt man zuerst auf eine Webseite, die heißt eichwälder.de mit AE. Und dort findet sich ein Bericht von jemandem, der beschreibt, dass er in den 50er, 60er Jahren im Kindergarten mit diesen Steinen gespielt hat und dass das total cool war, mit diesen Steinen zu spielen. Außerdem gibt's auf der Seite ganz viele Bilder von Flyern, von Katalogen, von Anleitungen, von Sets und auch von Steinen. Das heißt, man kriegt da schon mal einen sehr schönen Überblick darüber, was das Ganze eigentlich ist. Sucht man dann nach dem Namen, den man auf der Website findet, Josef Dehm, dann landet man bei einem Wikipedia-Eintrag über Josef Dehm. Und dort sind als Quelle wiederum Bücher genannt, zum Beispiel, oder es sind zwei Bücher, einmal Bauklötze staunen, 200 Jahre Geschichte der Baukästen. Und das Buch Baukästen, technisches Spielzeug vom Biedermeier bis zur Jahrtausendwende. Ich habe beide Bücher dann erstmal antiquarisch gekauft, weil ich mir die mal so ein bisschen durchgucken wollte, und habe dann, neben dem, dass ich mir Informationen über IDEMA rausgesucht habe, festgestellt, dass es ganz schön viele Marken zu dieser Zeit gab, die in Deutschland, vor allem in Süddeutschland, auf den Markt gekommen sind und eigene Klemmbausteinsysteme gemacht haben. Heute gucken wir uns aber den IDEMA-Stein mal genauer an und wir beginnen mal tatsächlich mit dem Erfinder, nämlich mit Josef Dehm. Josef Dehm wurde am 8. April 1904 in Jöhlingen, das ist im Kreis Karlsruhe, geboren. Verstorben ist er am 26. Oktober 1977 in Ringlingen, das ist auch in der Nähe von Karlsruhe. Sein Vater war Bauunternehmer und beide Eltern verstarben, als Josef noch relativ jung war. Dehm hat eine Ausbildung als Handformer gemacht und hat dann auch als später einen Meister in dem Beruf erlernt und hat dann eine Graugussgießerei im baden-württembergischen Bretten gegründet. Das ist eine spezielle Form von Gusseisen quasi und es gibt da irgendwie Brücken, daraus kann man Gullideckel machen, ganz viele verschiedene Dinge und diese Firma, die hat er dann erstmal geleitet. Das Unternehmen war nach dem Zweiten Weltkrieg schon auf 60 Leute dann angewachsen und hat Waren hergestellt, die man im Alltag brauchte. Zum Beispiel Schrotmühlen, so kleine Handkachen oder auch Metallpfannen zum Kochen. Also sehr alltägliche Sachen erstmal. In einem der Bücher heißt es, dass wohl ab 1946 er aber schon an den Steinen gearbeitet hat. 1954 kamen die dann auf den Markt. Die waren zunächst hergestellt aus Bakelit. Das ist ein alter Kunststoff. Das ist quasi der erste Kunststoff, den man industriell herstellen konnte. Und später ist man dann aber auf Polystyrol gewechselt. Das kennt man auch heute manchmal noch. Da die Steine sehr gut ankamen, sich sehr gut verkauft haben, wohl teilweise um die ganze Welt, hat dem seine Gießerei erstmal verpachtet bzw. vermietet, weil er einfach keine Zeit mehr hatte, sich darum zu kümmern. Er hat sich voll und ganz seinen Idema-Steinen gewidmet. Ist dann aber krank geworden, hat den Vertrieb der Steine dann an eine Firma aus Heidelberg weitergegeben und hatte aber krankheitsbedingt auch nicht mehr so die Kapazität, sich mit der Weiterentwicklung zu beschäftigen. Warum das niemand anders gemacht hat, weiß ich tatsächlich nicht. Aber zumindest war das dann einfach der Moment, in dem Idema nicht mehr mithalten konnte mit den Entwicklungen zum Beispiel von Lego. Im hohen Alter hat er die Firma dann erst verpachtet mit den Idema-Steinen und später verkauft, aber eine weitere Entwicklung, die gab es dahinter nicht mehr. Wenn man jetzt herausfinden möchte, was die Idema-Steine denn alles so haben, also welche Möglichkeiten sie haben, welche Sachen es dazu gab und so weiter, dann ist es immer erstmal relativ einfach, sich anzugucken, was wurde denn da eigentlich patentiert. Weil die Patente, das sind Dinge, die sind sehr gut archiviert. Wir sind ja in Deutschland, Bürokratie ist etwas, das wir sehr gut können. Und ich habe mir das schon fast gedacht, habe aber nicht so viel gefunden und habe dann einfach beim DPMA, das ist das Deutsche Patent- und Markenamt in München, mal eine Mail hingeschrieben und habe gesagt, hier, ich habe hier zwei Patentnummern. Ich hätte richtig Bock, dass ich diese Patente mal lesen kann. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit? Da habe ich eine sehr nette E-Mail zurückbekommen, in der es hieß, es gibt Departesnet. Das ist eine Rechercheplattform, in der man weltweit eigentlich Patente suchen kann. Nach Namen, nach Schlagwörtern. Wenn man die Patentnummern hat, ist es natürlich noch umso einfacher. Und da habe ich mich dann mal dran gesetzt und habe mir verschiedene Patente angeguckt. Unter der Patentnummer DE00000, das waren 5 Nullen, 107042 0B zum Beispiel, findet man das erste Patent, das eingetragen wurde am 16.06.1952 und am 25. Mai 1960 dann erteilt wurde, wo es um die Idema-Steine geht. Dem hat Patente aber auch in Österreich, in der Schweiz, Kanada und in Spanien eingereicht. Und damit man mal so einen kurzen Vergleich hat, das Patent, das Lego eingereicht hat auf den Stein, wo dann die Röhren unten drunter waren, das war am 28.01.1958, also quasi 6 Jahre nachdem dem sein Patent angemeldet hat für sein eigenes System. Also einen Ticken früher. Die Steine, um die es in diesen Patenten geht, die kann man eigentlich ganz schön erklären und dafür machen wir einen ganz kleinen historischen Ausflug und zwar zum Reichsformat für Mauerziegel. Das wurde nämlich per Gesetz 1872 eingeführt und setzt fest, dass Mauerziegel ein Maß von 25 mal 12 mal 6,5 Zentimeter haben. Der Hintergrund dahinter ist, dass zu dieser Zeit die Eisenbahn deutlich ausgebaut wurde und man Materialien über längere Strecken transportieren konnte. Damit man jetzt also Steine zum Beispiel in Norddeutschland herstellt, sie aber in Süddeutschland verwenden kann, hat man das Ganze eben versucht zu normen, damit man entsprechend die Materialien über größere Strecken handeln kann. Und dem hat sich genau dieses Format genommen, hat es um den Faktor 10 verkleinert und hat dann in diesem Format seine Idema-Steine hergestellt. Die Steine, die ich habe, die sind aus Polystyrol, also nicht die alten Bakelitsteine. Und das hört man daran, wenn man so einen Stein mal auf den Tisch knallen lässt, dann klingt das schon fast wie Glas. Also ein ganz besonderer heller Klang. Und zum Aussehen der Steine möchte ich an dieser Stelle mal aus der einen Patentschrift zitieren, denn es ist sehr, sehr schön. Es geht darum, wie die Steine aussehen. Auf der einen Seite mit der größten Fläche geneigt gestalteten Vorsprünge und auf der anderen Seite derartige Vorsprünge aufnehmende Vertiefungen, dadurch gekennzeichnet, dass der Stein 8 Vorsprünge und 8 Vertiefungen aufweist, die symmetrisch in 2 Reihen und derart angeordnet sind, dass die Achsen zweier nebeneinander liegender Vorsprünge und zweier nebeneinander liegender Vertiefungen der einen Reihe und der beiden gegenüberliegenden Vorsprünge bzw. Vertiefungen der anderen Reihe durch das die Ecken von Quadraten hindurchgehen und durch die Stirnkanten des Steins solche Quadrate halbiert werden. Wenn das jetzt jemand verstanden hat, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Im Endeffekt geht es einfach darum, dass man symmetrisch angeordnete Noppen auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite entsprechende Aufnahmen hat, wo diese Noppen reinpassen. Was in einem Podcast ein bisschen schwierig ist, aber man zum Beispiel im Blog, in meinem Blogbeitrag zu den Ideensteinen ganz schön sehen kann, da gibt es einen Screenshot aus der Patentanmeldung. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass die Unterseite der Steine eine glatte Fläche sind und da sind dann Bohrungen angebracht, die genau so verteilt sind wie die Noppen auf der Oberseite des Steins, sodass man die Steine quasi ineinander stecken kann und sie dann entsprechend so halten. Die Idema-Steine, die ich habe, die sehen aber ein bisschen anders aus. Die haben nämlich unten keine glatte Fläche, sondern die sind hohl. Und das lässt sich durch einen Zusatz zum Patent dann finden. Der ist 1955 eingereicht worden. Und da ist eben der Stein dann von unten hohl. Das heißt, die Noppen sind nicht mehr komplett umschlossen, sondern nur durch die äußere Umrandung des Steins. Da werden die Noppen dann eingeklemmt. Und außerdem haben die Steine Löcher bekommen. Das heißt, man hat immer vier Noppen und in der Mitte von den vier Noppen ist ein Loch gebohrt. Und die Idee, die dem damals hatte, war, dass man durch diese Löcher, durch mehrere Steinschichten hindurch, gelbe Spannstifte mit einem Hämmerchen durchtreibt. Das heißt, man hat die Steine aufeinander gebaut, die haben vielleicht nicht so super stabil gehalten, und hat dann mit einem Spannstift dafür gesorgt, dass die alle ineinander verzahnt sind bzw. einfach halten. Das muss ich bei den Steinen, die ich habe, nicht machen. Ich habe von den Spannstiften welche, die halten aber miteinander. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach den Jahrzehnten das Material einfach ein klein bisschen geschrumpft ist und deswegen das Ganze trotzdem hält. Kompatibel mit Lego sind die Steine übrigens nicht, weil Lego sich nicht an diesem Format orientiert, logischerweise, und auch ein ganz anderes System benutzt und eine andere Größe haben. Also ein ganz eigenes System, das Dean da entwickelt hat. Kommen wir mal zu den Steinen, die ich jetzt in meiner Sammlung habe. Und beim Identifizieren von meinen Steinen, da hat mir der Flyer geholfen, der in dieser Pralinenkiste dabei lag. Denn auf der einen Seite ist das Sortiment abgebildet. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber Idema hat Trägersteine. Und in der Beschreibung steht dann mit 24 beziehungsweise 16 Zapfen. Also Zapfen statt Noppen einfach. Und das ist ein bisschen irritierend, weil es natürlich nicht irgendwie 24 mal 1 Zapfen obendrauf sind, sondern es sind immer zweireihige Zapfen in dem Moment. Das heißt, ein Trägerstein mit 24 Zapfen ist ein 2 mal 4 Stein am Ende des Tages und mit 16 Zapfen entsprechend ein 2 mal 8 Stein. Dann gibt es Normalsteine, die haben 8, 6, 4 oder 2 Zapfen. Ein zweizapfiger Stein ist ein 2x1 Stein dann natürlich. Es gibt Doppelsteine mit 8 oder 4 Zapfen und die sind doppelt so hoch, deswegen auch Doppelsteine, wie die normalen Steine. Es ist so ein bisschen wie bei den Plates, die es ja zum Beispiel bei Lego gibt. 3 Plates ergeben die Höhe von einem Stein und bei Idema gibt es eben die Doppelsteine, die sind doppelt so hoch wie ein normaler Stein. Besonders cool ist, es gibt Doppelsteine, die habe ich nur in Weiß, auch mit Bohrungen. Und so ein Stein ist ja ein Quadrat, das hat ja immer zwei gegenüberliegende Seiten. Und die Bohrungen gehen natürlich durch die Seiten durch, dass man da eine Achse durchstecken kann. Und in der Einorientierung, da ist die Bohrung so, dass die Achse sich in der Bohrung bewegen kann. Das heißt, man kann die Achse für ein Auto zum Beispiel durchmachen und kann das Auto dann fahren. Dreht man den Stein um 90 Grad, dann ist die Bohrung so, dass die Achse da drin fest sitzt. Das heißt, da bewegt sich dann nichts mehr. Und das ist natürlich eine coole Sache, weil ich damit starre Achsen verbauen kann und quasi so einen kleinen Ausleger da dran bauen kann. Wir haben Räder und Rundsteine. Und ich habe welche, die sind 2x2 Zapfen quasi groß. Und dann gibt es die einmal mit wenig weiterem Radius nach den Zapfen und einmal mit mehr Radius nach den Zapfen. Und ich habe die in 4x4 Zapfen. Achsen sind bei mir alle schwarz und ich habe, wie gesagt, die gelben Spannstifte. Die haben in der definierten Länge jeweils so kleine Perforierungen, denn die Idee war, dass wenn man die mit dem Hammer durch die Steine durchgetrieben hat, dass man die Spannstifte dann entsprechend abbricht, damit man nicht halt überall so Stifte rausguckt, sondern trotz allem eine schöne klare Mauer. Da habe ich auch ein paar Reste, das heißt, da wurde von der Vorbesitzerin oder vom Vorbesitzer auch mitgespielt und dann eben entsprechend die Spannstifte abgebrochen. Einreihige Steine gibt's auch, habe ich in 1x3 und in 1x4 und in 1x1 gibt's die sowohl in rund als auch in eckig. Das ist auch was, was viele vielleicht auch von Lego oder von anderen Herstellern entsprechend kennen. Die Steine, die ich habe, die kommen in Weiß, Rot, Gelb, Grün und in Glasklar daher. Und laut dem Flyer ist das auch alles an Farben, was es zumindest zu dieser Zeit gab. Und der Flyer, das ist auch eine ganz coole Sache, denn mit dem Flyer können wir uns jetzt mal ein bisschen das Sortiment angucken, was IDEMA angeboten hat aus diesen Teilen. Und zu der ersten Sache, das sind die Baukästen, da gibt es zwei Dinge. Und zwar sind die Baukästen für verschiedene Zielgruppen unterteilt. Das ist aber mehr so ein Marketing-Ding. Denn die einen heißen für kleine Architekten zum Bauen von Häusern, Türmen, Garagen und so weiter. Dahinter verstecken sich verschiedene, es sind genau genommen vier verschiedene Kästen, die jeweils eine Grundplatte haben. Und dann zwischen 140 und 550 verschiedenen Steinen, die dabei sind. Die Kosten waren hier 8 Mark bis 26,50 Mark. Dann gibt es Baukästen für junge Ingenieure zum Bauen fahrbarer und beweglicher Modelle. Auch da gibt es wieder vier Stück. Der kleinste Kasten hat 26 Räder und ca. 155 Steine für 9,50 Mark. Der größte Kasten hat 62 Räder und ca. 450 Steine mit 28 Mark. War der bepreist. Und alle Baukästen haben irgendwie Achsen und Spannstifte enthalten, das heißt, man konnte damit auf jeden Fall frei bauen. Dann gab es Bausatzbeutel für 4 D-Mark. Da gab es einen Traktor, eine Lokomotive, zwei Waggons, den Beutel ab 2 Jahren, das ist der Name, einen Jeep, eine Windmühle, einen Lastwagen und einen Elektrokarren. Damit man aber das freie Bauen noch ein bisschen ausweiten kann, gab es Beutelpackungen mit ca. 75 Normalsteinen A8 Zapfen für 2,90 Mark. Und die gab es dann eben in den verschiedenen Farben, also Rot, Grün, Gelb, Weiß und Glasklar. Außerdem gab es Kombinationen von Trägersteinen und Noppensteinen in verschiedenen Farben, aber alles für 2,90 Mark. Für 1 Mark gab es Kleinpackungen. Circa 40 Normalsteine, je 4 Trägersteine oder 36 Fenster- und Türensteine, von denen ich tatsächlich leider keine habe. Aber da konnte man auch wählen, was man für Steine haben will und in welcher Farbe und hat die eben für 1 Mark bekommen. Zubehör, Achsen und Spannstifte für 1,95 Mark, die Grundplatte für 1 Mark und Schilder auch für 1 Mark. Auch da weiß ich leider nicht genau, wie die Schilder eigentlich aussehen. Ich habe immer von einem Flyer gesprochen und von einer Seite des Flyers, wo das Sortiment draufsteht. Wenn man aber den Flyer umdreht, dann ist da auf einmal eine Anleitung drauf. Das war natürlich so keine große Überraschung, weil man hat diesen Zettel in der Hand und hat ihn sicher angeguckt. Und auf jeden Fall ist die Anleitung für Set 350 den Jeep für 4 D-Mark. Habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt. Und der Jeep hat 64 Teile. Bis auf 2 rote 2x4 Steine waren die auch in der Kiste alle mit drin. Das heißt, ich konnte den Jeep eigentlich weitestgehend wieder aufbauen und habe, wie gesagt, die Spannstifte rausgelassen, aber habe jetzt einen IDEMA Jeep, der auch fährt. Ich kann damit also ein bisschen entsprechend rumfahren. Und ich kann hier sehr empfehlen, mal in den Blog zu gucken, denn die Bilder von dem Jeep, die sind ganz unterhaltsam, weil das ein kunterbuntes Fahrzeug ist, eben alle Farben einmal verbaut. Die Windschutzscheibe ist aus den glasklaren Steinen gebaut. Es gibt 2 hintereinander angeordnete Sitzbänke. Die sind in Weiß, Gelb und Rot. Das Chassis ist das quasi, die Unterkonstruktion. Die ist grün. Wir haben rote Räder mit gelben Felgen fast schon drauf. Das ist einfach eine bunte Sache. Und ich weiß gar nicht, ob andere das auch gemacht haben. Ich glaube, bei Lego waren die Autos zumindest farblich ein bisschen einheitlicher. Aber sieht auf jeden Fall ganz witzig aus, wenn man das mal machen will. Der Zusammenbau war eigentlich relativ einfach. Die Anleitung, wenn man sie denn so nennen will, hat eigentlich nur einen einzigen Bauschritt. Und es ist so ein bisschen gezeichnet wie eine Explosionszeichnung. Man sieht die verschiedenen Ebenen des Fahrzeuges und sieht dann mit bunten Punkten, wo die Steine übereinander gebaut werden sollen. Das heißt, es gibt beispielsweise einen grünen Punkt. Der hat auf jeder Ebene eine Position und wenn man die alle übereinander legt, dann hat man die Position der Steine, wie sie am Ende verbaut werden sollen. Und das war eigentlich nicht so kompliziert. Das ist natürlich anders, als man das gewöhnt ist. Heutzutage, gerade bei Lego, sind die Anleitungen ja sehr kleinteilig. Rubrics macht da schon manchmal ein bisschen größere Sachen. Aber Anleitungen generell früherer Hersteller, die sind sehr viel weniger ausführlich, als man das heutzutage vielleicht noch gewöhnt ist. Wie gesagt, der Jeep ist stabil, ohne die Spannstifte, er ist voll funktionsfähig. Von daher hat das auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, damit auch mal ein Set zu bauen, so wie das mal gedacht war. Ein bisschen Trivia habe ich auch noch gefunden, denn beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt es ja nicht nur Patente, sondern es gibt auch Marken. Und das können Logos sein, das können Wörter sein, Kunstwörter zum Beispiel, die man nutzt, um ein Produkt zu beschreiben. Und ich bin aufmerksam geworden auf eine Markeneintragung vom 14. November 1970. Da hat eine gewisse Lego Produktion AG aus Baar in der Schweiz sich die Wort- und Bildmarke IDEMA mit dem Originallogo, so wie es auf meinem Flyer ist, eintragen lassen. Es gibt bei solchen Sachen verschiedene NHTSA-Klassen. Das sind quasi die Bereiche, in denen man Dinge schützen möchte. Was Lego hier gemacht hat, war die Klasse 16, Bausteine und Bauelemente aus Kunststoff für Lehrspiel- und Modellzwecke. Das kann man beispielsweise auch noch für Möbel machen oder für Kleidung machen oder für Online-Sachen machen. Sie aber ganz explizit Bausteine aus Kunststoff, Spiel- und Modellzwecke. Das Ganze, wenn man nachgucken möchte, ist die Registernummer 884539 und 30 Jahre später, am 14. November 1990, endete dann die Schutzdauer für die Marke. Und ich habe nicht gesehen, dass sie seitdem jemand eingetragen hat. Wenn also jemand sich die Markenrechte an IDEMA sichern möchte, dann ist das wohl machbar. Und spätestens seit es Kiddycraft von Johnny's World wieder gibt, wissen wir, dass Leute das auch durchaus tun, sich ehemalige Marken zu sichern und unter der Marke wieder Klemmbausteine auf den Markt zu bringen. Das war sie eigentlich schon, die Geschichte hinter IDEMA. Es ist nicht nur die Geschichte eines alten Klemmbausteins, eines baden-württembergischen Unternehmers, der da anscheinend seine Passion gefunden hat, sondern ich finde, es zeigt auch ein bisschen, dass wenn man ein Thema hat, das man mag und zu dem man ganz viel rausfinden will, es ganz viele Möglichkeiten gibt, Dinge rauszufinden. Einfach mal nett eine E-Mail irgendwo hinschreiben, da wird einem schon geholfen. Man findet Quellen, man kann sich Quellen besorgen, man kann in Quellen nachlesen und kann so ein bisschen die Geschichte eines Steins oder einer Firma wieder rekonstruieren und für sich selber ein bisschen zugänglicher machen. Das Thema IDEMA habe ich ursprünglich recherchiert für ein YouTube-Video. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze mal als Video anschauen möchtet, wo ihr dann natürlich auch mal die Steine seht, den Jeep seht, euch auch den Flyer angucken könnt, dann guckt gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Bricks for City. In die Shownotes werde ich euch den Link zum Video auch packen. Und für diejenigen, die vielleicht lieber ein bisschen lesen wollen, packe ich mal den Link zu meinem Blog, der, große Überraschung, auch Bricks for City heißt. Auch da gibt es einen kleinen Blogbeitrag zur Geschichte von IDEMA, bebildert, wie das Ganze aussieht und was man so alles finden kann. Mir bleibt an der Stelle nur vielen Dank zu sagen, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt oder dass ihr euch das Ganze angehört habt. Und wir hören bzw. ihr hört mich dann in der nächsten Folge wieder.